Herzlich willkommen allerseits zur nächsten Runde. Wahrscheinlich hat Professor Heiß schon angekündigt, dass Sie es heute mit mir zu tun haben. Ich bin Dr. Richtling von der Arbeitsgruppe von Professor Heiß und werde heute insbesondere die Assembler-Einführung machen für ARM-Assembler und zusätzlich die Reste der ersten Vorlesung, die noch übrig geblieben sind letzte Woche. Soweit ich weiß, hat er mitten in den I.O.-Dings aufgehört. Das heißt also, irgendwo hier, richtig? Ah, super, dankeschön. Gut, dann gehen wir zum Interrupt. Passt mir sowieso viel besser. Genau, die Interrupts. Die vorher betrachtete Form der Prozessor-Ein- und Ausgabe basiert auf Calling. Das heißt also, der Prozessor guckt regelmäßig nach, ob das Gerät was geliefert hat. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir eine Tastatur oder Vergleichbares haben und wir gucken jetzt, was ich 100 Mal die Sekunde nach, ob irgendwer eine Taste gedrückt hat, ist das eine ziemliche Verschwendung. Gucken wir zu selten nach, könnte passieren, dass uns ein Tastendruck entgeht, wenn jemand mich sehr schnell tippt oder so. Aus dem Grunde ist eine wesentlich intelligentere Variante, mit I.O. umzugehen, die Interrupt-Variante. Bitte?
Der hat schon 6 Folien früher aufgehört.
Das ist kein Problem. Also er hat zwar 6 Folien früher aufgehört, um den Einwurf gleich nochmal zu machen, aber er meinte zu mir, das Stück dazwischen soll ich einfach getrost überspringen. Das kommt nachher nochmal. In der Assembler-Vorlesung. Die speziellen Ein- und Ausgabegeräte der ARM-Plattform spielen nicht wirklich eine Rolle jetzt. Wie gesagt, also die normale Variante, die wir machen, weil kein Interrupt haben, ist Polling. Also ich gucke regelmäßig nach, hat jede Menge Nachteile, hat auch den Vorteil, dass wir eine kontrollierbare Last haben, aber die wesentlich bessere Variante ist es, mit Interrupt zu machen. Hier ist die Idee, dass der Prozessor über eine spezielle Leitung davon informiert wird, dass irgendein Gerät etwas von ihm möchte. Das heißt also, es gibt Unterbrechungsleitungen. Wann immer ich auf dieser Unterbrechungsleitung ein elektrisches Signal anzulegen habe, dann springt der Prozessor aus dem eigentlichen Programm raus, springt eine Interrupt-Behandlungsroutine an, macht da irgendwas und kommt hoffentlich wieder zurück. Haben wir hier dargestellt, also die normale Programmausführung wird unterbrochen, ich mache mit dem Interrupt-Processing weiter. Das wird üblicherweise nach jedem Befehl getestet, es sei denn, der Programmierer hat vorher gesagt, ich möchte das jetzt nicht. Weil es gibt ja Aktionen auf so einem Prozessor, bei denen ich nicht unterbrochen werden möchte, aus irgendwelchen Gründen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Gerät per Polling unterhalte, möchte ich nicht, dass mittendrin ein Interrupt kommt und mich aus dem entsprechenden Kontext rausreißt. Dann kann man das blockieren. Wenn ich so ein Interrupt bekomme, wird über die Interrupt-Leitung ein Signal angelegt. Je nach Architektur hat so ein Prozessor ein bis viele Interrupt-Leitungen. Im Fall des ARM, mit des ARM V4T-Kerns, mit dem wir uns hier beschäftigen, handelt es sich da um 2 Leitungen. Eine für wichtige Interrupts und Fast Interrupts und eine für alle anderen. Fast Interrupts haben wir soweit noch nicht verwendet. Man braucht sie also im Prinzip auch nicht wirklich für das, was wir damit vorhaben. Das heißt also, wir haben eine einzige Interrupt-Leitung und ungefähr 10 bis 15 Geräte. Das heißt also, wir haben das Problem, warum ist diese Unterbrechung gerade gekommen und wer war es? Das heißt also, wenn ich in die Interrupt-Behandlung reinspringe, muss ich erstmal rauskriegen, welche Quelle war es denn? Wenn ich die Quelle weiß, muss ich noch rauskriegen, warum. Ein Gerät kann ja aus verschiedenen Gründen ein Interrupt werfen. Ein Plattengerät vielleicht, weil es Daten loswerden möchte, aber vielleicht auch, weil es uns mitteilen möchte, dass jemand gerade eine Hot-Plug-Platte rangesteckt hat. Es kann ja verschiedene Gründe geben. Das heißt also, im Fall, dass ich nur eine Interrupt-Leitung habe, muss ich zuerst alle möglichen Quellen fragen, wie das gewesen sind. Und dann kann ich mich mit der Quelle beschäftigen und die Quelle fragen, was es genau war. Das klingt jetzt sehr kompliziert, üblicherweise unterstützt es aber die Hardware. Bei unserem ARM ist es zum Beispiel so, dass da ein spezieller Interrupt-Controller dafür vorgesehen ist, der seinerseits 32 Eingänge hat, die auf die eine Leitung des Prozessors gehen. Das heißt, wenn so ein Interrupt kommt, kann ich diesen Controller fragen, welcher Interrupt ist es denn jetzt gewesen. Da muss ich mich gar nicht weiter darum kümmern, alle 32 Geräte zu fragen. In welchem Modus? Da kommen wir gleich dazu. Ich erzähle es nicht am Abend, erzähle ich noch ganz genau. Da vertröste ich einfach mal ein Stückchen davon. Kommt gleich. So, die Frage ist jetzt, ich erzähle jetzt hier das Allgemeine, ich überspringe in der Vorlesung auch wieder ganz viele Folien, weil wir das nachher in der Abendvorlesung noch alles detaillierter haben werden. Die Frage ist, was tue ich, wenn ich mehr als einen Interrupt habe? Ein Interrupt kann ja immer kommen, insbesondere auch dann, wenn ich gerade in einem Interrupt drin bin. Das ist natürlich böse. Da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Die billige Möglichkeit, die ich meinen Studenten auch immer nahelege, wenn sie sowas programmieren, erste Aktion im Interrupt-Händler ist es, Interrupts zu verbieten. Das sorgt dazu, dass kein weiterer kommen kann. Der Prozessor merkt sich das aber, wenn Interrupt war, und sobald ich sie wieder freigebe, kommt der Interrupt. Das heißt also, damit erzwinge ich eine sequentielle Abarbeitung der Interrupts. Die andere Alternative ist, ich erlaube geschachtelte Interrupts. Also Interrupt im Interrupt. Das unterstützt unser ARM-Prozessor auch, allerdings noch mit einem zusätzlichen Konstrukt, was da Prioritäten sind. Also Interrupt bei dem ARM-Prozessor wird priorisiert und ich kann dann im Prinzip entscheiden, also je nachdem, was für eine Art von Interrupt es war, kann ich dann unterscheiden, ob ich unterbrechen darf oder nicht. Das heißt, also ein wichtigerer Interrupt ist dann sehr wohl in der Lage, den unwichtigeren zu unterbrechen. Muss ich allerdings berücksichtigen, ich kann meine Interrupt-Routine so schreiben, dass die damit auch umgehen kann. Was da unten noch auf der Folie steht, ist, dass der Interrupt-Mechanismus, den uns im CPU mitbringt, nicht nur für die klassischen Interrupts genommen wird, so nach dem Schema, jemand hat eine Taste gedrückt oder es ist gerade ein Netzwerkpaket angekommen, sondern ich kann die auch für Ausnahmebehandlung nehmen. Genau genommen ist es bei unserem ARM-Prozessor so, dass überhaupt kein Unterschied gemacht wird zwischen Ausnahmebehandlung und Interrupt-Behandlung. Wenn also eine Programmaufnahme eintritt, zum Beispiel ich teile durch 0 oder ich greife auf Speicher zu, der gar nicht da ist, oder ich führe einen Befehl aus, den es nicht gibt, dann bekomme ich eine Programmausnahme. Das ist auch nur ein Interrupt. Allerdings ein sehr hochprovisierter. Damit kann man also eine normale Interrupt-Bearbeitung abbrechen. Wie ich schon gesagt habe, kann ich Interrupts maskieren, wenn ich sequentielle Abarbeitung machen möchte. Das heißt, also ich kann je nach Prozessor entweder sagen, es dürfen gar keine Interrupts mehr auftreten, oder ich sperre bestimmte Arten von Interrupts. Bei unserem ARM-Prozessor zum Beispiel können wir sagen, normale Interrupts sperren oder Fast-Interrupts sperren. Können es auch unabhängig voneinander schalten. Wenn ich mehr Interrupt-Leitungen habe, kann ich das natürlich sehr viel feingranularer machen, als wenn ich nur eine habe. Das heißt also, wenn ich so einen Interrupt bekomme, während ich die Interrupts gesperrt habe, wird der gespeichert. Wenn ich fertig bin mit Interrupt A, dann wird Interrupt B erst bearbeitet. Hier ist nochmal dargestellt, was im geschachtelten Fall passiert. Programm wird unterbrochen durch die Interrupt-Behandlung. Interrupt-Behandlung A wird durch Interrupt-Behandlung B unterbrochen. Das können wir beliebig fortsetzen. An der Stelle sehen wir auch schon, was das Problem dabei ist. Mit ein bisschen Pech landen wir nämlich in einer Endlosschleife oder einer ewig langen Kette von Interrupt-Behandlungen, die immer wieder einander unterbrechen. Das braucht natürlich Ressourcen und macht die Sachen nicht gerade einfacher. Muss man also sehr genau sich überlegen, was man gerade vorhat und was man damit erreichen möchte. Gut, ich glaube, das mit den geschachtelten Interrupts, das Bild kann man mal lassen, das kann sich jeder vorstellen. Ich führe gerade ein Telefongespräch und dann klingelt es an der Haustür. Das wäre, oder genau andersrum gesagt, ich mache gerade irgendwas, das Telefon klingelt, das wäre der erste Interrupt. Und während ich mit demjenigen rede, klingelt es an der Haustür, das wäre der zweite Interrupt. Ich denke mal, die Situation kennt jeder. Da muss man sich überlegen, welche Reihenfolge man das abarbeitet. Ob man dem Typen am Telefon sagt, Moment, mal bin gleich wieder da, das wäre der geschachtelte Interrupt. Weglegt und dann, während das Telefon noch irgendwo rumliegt, mit dem Typ an der Tür redet oder sagt, stopp, jetzt ist Schluss mit Quatschen, ich gehe jetzt erstmal in die Tür. Das wäre die sequentielle Bearbeitung. Gut, das war's mit der Vorlesung. Natürlich nicht mit dem heutigen Tag. Was hier noch kommt, ist, was der ARM-Prozessor mit Interrupts und Interrupt-Prioritäten macht. Darauf gehe ich aber nachher ein, wenn ich mit der ARM-Architektur entsprechend weit vorangekommen bin bei der Assembler-Programmierung. Sprich, wir kehren hierher zurück. Die entsprechenden Folien gibt es nämlich nochmal in dem anderen Foliensatz. Vielleicht nur ganz kurz, die Dinge, die es nicht gibt, ist, dass es nämlich hier eine Tabelle gibt mit Prioritäten. Also hier sieht man mal, wie die Interrupt-Prioritäten bei unserem ARM-Prozessor gewählt sind. Reset ist hier auch nur eine Programmausnahme. Natürlich die wichtigste. Die unterbricht alles und die kann ich auch nicht maskieren. Da wird die Reset-Leitung auf 0 gezogen, das haut den Prozessor in jedem Fall zum Anfang zurück. Professor Heiß hat vorgeschlagen, das werde ich jetzt auch so machen, dass wir das letzte Kapitel 1.5 zur Klassifikation von Rechnerarchitekturen, was auch noch zur ersten Folge gehört hätte, ersatzlos streichen. Das wird er später nochmal aufgreifen, ganz am Ende der Vorlesung, wenn es um Ausblick und zukünftige Möglichkeiten und sowas geht. Das heißt also, wir haben aus der ersten Vorlesung jetzt bloß noch mal kurz über die Interrupts geredet und kehren jetzt gleich zur zweiten Vorlesung zurück und beschäftigen uns mit der ARM-Architektur. Genau genommen mit Assembler-Programmierung am Beispiel der ARM-Architektur. Gut, haben wir es geschafft, in 10 Minuten die eine Vorlesung zu beenden? Sehr gut, weil nämlich diese Vorlesung wurde ich letztes Jahr dafür kritisiert, dass ich sie so schnell erzählt habe, dass es keiner verstanden hat. Heute muss ich 10 Minuten schneller erzählen. Also wenn es jemand zu schnell geht, einfach Halt rufen, dann mach es langsamer. In der Hoffnung, dass wir es dann vielleicht trotzdem schaffen. Ich glaube, ich lasse lieber unwichtige Dinge weg, als es zu schnell zu erzählen. Das bringt ja auch nichts. Also, Assembler-Programmierung ist etwas, was in TechKey 3 in die Übung gemacht werden wird. Am Beispiel eines ARM-Prozessors, das wahrscheinlich von Professor Heiß letztes Mal schon vorgestellten Boards aus dem Betriebssystempraktikum, im Betriebssystempraktikum Rechnerraum. Das habe ich vor 2 Jahren aufgebaut, dieses Praktikum, und deswegen bin ich auch derjenige, der darüber jetzt erzählt. Fangen wir mal damit an, was Assembler ist. Assembler kann man erstmal in 2 Dinge zerlegen, die allgemeinläufig beide als Assembler bezeichnet werden. Zum einen ist es die Sprache, die nennen wir jetzt mal Assembler-Sprache. Das ist die symbolische Notation für die Maschinensprache. Und den Assemblierer, auch den nennt man oft Assembler. Das ist das Ding, was aus dieser Sprache ausführbaren Binärcode macht. Das ist relativ einfach, weil die Maschinensprache, also die Assembler-Sprache, sehr dicht am Maschinencode ist, aber eben nicht ganz identisch ist. Uns interessiert hier die Sprache. Also nicht, wie das Assembler-Programm funktioniert, das ist sehr trivial. Textersetzung, man nehme den entsprechenden Code und übersetze ihn in einer Folge von 0 und 1. Wir reden hier über die ARM-Version 4 Assembler-Sprache. Alle Beispiele, die ich hier gebe, gehören zum GNU-Assembler für ARM. Das wird Ihnen irgendwann auf die Füße fallen, wenn Sie anfangen, in irgendwelchen Netzquellen oder in dem ARM-Programmierhandbuch rumzulesen, um irgendwelche Hinweise zu finden. Die gehen mich oft auf den ARM-Assemblierer ein und nicht auf den GNU-Assemblierer. Die unterscheiden sich in kleinen, aber gemeinen Unterschieden. Zum Beispiel, wie verschiedene Adressierungsarten ausgedrückt werden. Manchmal nimmt man ein Unzeichen, manchmal nimmt man irgendwas anderes. Da muss man aufpassen. Also wenn Sie irgendwas irgendwo her haben und versuchen, dass das funktioniert bei uns nicht, dann liegt es höchstwahrscheinlich da dran. Das sind sozusagen verschiedene Dialekte der gleichen Sprache. Der Punkt ist, warum wir die Assembler-Sprache überhaupt brauchen, ist Faulheit. Informatiker sind ja von Natur aus faul. Eigentlich könnten wir ja auch das da eingeben. Das sind 32 0 und 1. Die ergeben genau den Befehl, der davor steht. Habe ich extra im Handbuch nachgeguckt für Sie. Das ist bei einem Befehl mal eine kleine Spaßübung, bei 2 wird es schon lästig und spätestens nach 1-2 Seiten Code hat man keine Lust mehr. Was der Assemblierer macht, ist genau das. Man nehme das, was da vorne steht, und übersetzt es in das, was dahinter steht. Es ist mehr oder weniger Summen und Ersetzen etwas cleverer gemacht. In dem ARM-Programmierhandbuch können Sie sich für alle ARM-Assembler-Anweisungen durchlesen, wie der entsprechende 0-1-Code aussieht. Den können Sie dann gerne auch mit einem entsprechenden Hexeditor irgendwo eingeben. Damit können Sie Ihre Programme auch per Hand schreiben. Ich würde davon abraten, das dauert nämlich elend lange und ist extrem fehlerträchtig. Weil diese 0 und 1 Folge da erlaubt keine Fehler. Wenn Sie da irgendwas anders machen, kommt immer noch ein Befehl raus, der wahrscheinlich sogar existiert. Der macht bloß was ganz anderes. Oder Sie kriegen eine Illegal Opcode Exception. Wenn Sie sich da vorne verschreiben und das Move mit W statt V geschrieben haben, dann sagt der Assemblierer, das will ich so nicht. Also keine gute Idee, das Assembler direkt zu schreiben. Es gibt ein paar Ausnahmen aus der Maschinensprache heraus. Zum Beispiel gibt es Steueranweisungen für den Assemblierer, das nennt man Pragmas. Man kann symbolische Namen vergeben. Man kann Sprungmarken setzen, denn eigentlich kann der Assembler, bzw. Assemblierer, nein, die Maschine kann eigentlich nur sowas wie springe 30 Felder rückwärts. Wir sind faul, wie ich schon mal gesagt habe, und wir haben keine Lust, in unserem Programm auszuzählen, dass ich jetzt 30 Felder rückwärts springen muss. Jetzt schreibt aber jemand was dazwischen und plötzlich sind 32 Felder. Da muss ich ja alle Sprungbefehle ändern. So relative Sprungbefehle. Aus dem Grunde schreibe ich in der Assembler-Sprache einfach hin, das hier ist die Sprungmarke whatever, und weiter unten sage ich, springe nach whatever. Und der Assemblierer rechnet aus, wie groß der Unterschied dazwischen ist und setzt die entsprechende Zahl immer richtig. Genauso können wir symbolische Namen verwenden. Register 1, 2, 3 und so weiter, Programmcounter, was auch immer. Natürlich kann man alles mit Assembler machen. Sie können jedes Programm dieser Welt in Assembler schreiben. Nichts anderes tun ja unsere Compiler. So ein Hochsprachencompiler für zum Beispiel C, C++ oder welche Sprache auch immer, erzeugt ja letztlich ausführbaren Assembler-Code, der dann auf der Maschine lauffähig ist. Und Sie können jedem Compiler sagen, er soll bitte keinen Maschinencode erzeugen, sondern Assembler-Code. Denn beim GNU-C-Compiler ist es, wenn ich mich recht entsinne, die Option C, glaube ich? Nee, S. Die Option S, dabei bekommen wir Assembler-Code raus. Das heißt, wenn Sie ein C- oder C++-Programm haben und das mit der Option -S übersetzen, fällt dabei gültiger Assembler-Code raus. So kommen Sie auf die billigste Art vom Assembler-Programm. Ob man das dann versteht, ist eine andere Frage. Gut, man kann alles mit Assembler machen, die Frage ist, sollte man das auch tun? Man sollte es natürlich nicht tun. Es gibt eigentlich heutzutage noch ganz wenige Einsatzbereiche, wo Assembler wirklich gerechtfertigt ist. Ich sage deswegen heutzutage, weil unsere Compiler mittlerweile so gut sind, dass sie Code teilweise besser optimieren können, als es der durchschnittliche Assembler-Programmierer könnte. Profis sind natürlich meist immer noch besser. Aber die Frage ist, wer von uns will schon Assembler-Profi sein? Das gilt ja nur für eine Maschine. Zum Beispiel beim Betriebssystem, an den Stellen, die wirklich zeitkritisch sind, im Scheduler zum Beispiel, der wird 120 Sekunden aufgerufen. Alles, was ich da an unnötigen Code reinschreibe, bremst die Maschine dramatisch. Das muss ich super effizient schreiben. Manchmal kann ich das auch gar nicht in Hochsprache schreiben. Vielleicht habe ich auch Plattformen, für die ich gar keine Compiler-Umgebung habe, zum Beispiel irgendwelchen eingebetteten Geräten oder wo ich extrem wenig Speicher habe. Oder wo meine Programme so trivial sind, dass ich sie mit 5 Zeilen Assembler selber schreibe, ist viel aufwendiger, als dafür einen Compiler zu haben. Und zum Beispiel vorstellen, wenn wir so einen Fensterhebersteuerung im Auto haben, die treibt so einen Motor an, hat eine Taste für hoch, eine Taste für runter und Überlastmelder, wenn das Fenster oben oder unten angekommen ist oder jemand einen Finger dazwischen gehalten hat. Das Programm ist ungefähr 20 Zeilen lang, was man dafür schreiben muss. Das kann man auch in Assembler schreiben. Das ist billiger, als wenn man dafür extra noch einen Compiler sucht und sich die Möglichkeit schafft, damit ein Binary für diese Zielplattform zu erzeugen. Wo müssen wir uns noch mit Compiler, mit Assembler beschäftigen? Natürlich, wenn wir einen Compiler bauen wollen. Der erzeugt ja letztlich Maschinensprache. Da können wir es auch nicht ignorieren. Und die Nischen werden immer schmaler, wo handoptimierter Assembler-Code wirklich gut ist. Also Codeverkleinerung ist einer der Gründe oder in irgendwelchen Echtzeitkernen, wo ich genau wissen muss, was passiert und nicht möchte, dass die nächste Compiler-Version einen anderen Code draus macht. Weil ich den einen gerade mühsam auch analysiert habe und dann der nächste ist gleich wieder anders. Das möchte ich ja vielleicht auch nicht unbedingt. Und es gibt noch ein Anwendungsfeld, was viel interessanter für Sie ist, wenn Sie nämlich der Lehrende einer Vorlesung möchte. Das ist nämlich genau Ihr Schicksal. In den Technik-3-Aufgaben müssen Sie es nämlich machen. Nicht, weil man die Aufgabe, die Sie machen sollen, nicht auch mit C erledigen könnte oder anderen Sprachen. Nein, aus purer Boshaftigkeit, weil wir das jetzt so wollen. Damit Sie es lernen. Gut, sind wir bei ARM gelandet. Ich glaube, Professor Heiß hat manches von dem schon gesagt, deswegen gehe ich über die Details, über die Parameter schnell drüber. Die ARM-Architektur ist ein RISC-Design, hat er das erzählt? RISC hat nichts mit Risiko zu tun. RISC steht für Reduced Instruction Set Computer. Das bedeutet, dass man bei der ARM-Architektur, genauso wie bei anderen RISC-Architekturen, angefangen hat, sich zu überlegen, welche Instruktionen brauche ich wirklich und die dann einfach auf diese beschränkt hat, statt für jeden Spezialfall eine eigene Instruktion zu bauen. Wir haben hier auch nur 54 Instruktionen. Wenn ich das mit einer CISC-Maschine vergleiche, wie zum Beispiel der x86-Architektur, die wir alle aus unseren PCs kennen, die mit den ganzen Erweiterungen, die sich mittlerweile ausgedacht haben, ich sage nur sowas wie SSE 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, SSE 3 und noch ein paar andere Späße, sind wir mittlerweile bei x86 bei fast 1000 Befehlen angekommen. 54 tun es auch. Turing-mächtig sind beide. Bei Effizienz kann man sich später noch Gedanken machen. Der Punkt bei einer RISC-Architektur ist, dass ich damit eine enorme effiziente Maschine bauen kann. Das heißt also, ich spare extrem viel an der Hardware. Die x86-Leute können natürlich aus dem Vollen schöpfen. Intel und AMD haben Geld ohne Ende und das sogenannte Frontend eines x86-Prozessors macht nichts weiter, als diese 1000 Befehle zu nehmen oder 1000 verschiedene Möglichkeiten und die in eine sehr viel einfachere RISC-Sprache zu übersetzen, die Maschine dann ausführt. Das Frontend von so einem x86-Prozessor ist wesentlich aufwendiger als der gesamte ARM-Prozessor. Das heißt, also einen ARM-Prozessor kann ich wirklich extrem einfach bauen. Sie sind bei weitem nicht so leistungsfähig wie das, was Intel und AMD uns hinsetzen. Das liegt aber nicht an der ARM-Architektur, das liegt daran, dass man einfach mal den finanziellen Aspekt der Sache berücksichtigen muss. Eine Firma wie Intel hat einfach ganz andere Produktionsmöglichkeiten und ganz anderes Geld, was mit dem sie Entwicklung treiben können. Ist halt ein Unterschied, ob ich die Entwicklung eines Prozessors eine Milliarde Dollar reinstecke oder ob ich da ein paar Millionen reinstecke. Das sind drei Größenordnungen. Das schlägt sich auch entsprechend der Performance nieder. Nichtsdestotrotz sind ARM-Prozessoren unglaublich wichtig. Ich glaube, fast jeder von ihnen besitzt ein solches Gerät. Denn nahezu alle Handys werden heutzutage mit ARM-Prozessoren getrieben. Die künftigen Tablets werden größtenteils mit ARM-Prozessoren laufen. Nahezu jedes Smartphone läuft mit ARM. In Routern, Waschmaschinen, Autos hat ARM eine unglaubliche Verbreitung. Und die reine Stückzahl dürfte an die von PC-Prozessoren problemlos ranreichen. Gut, genug Werbung für ARM. Was kann das Ding? Es hat 32, ist eine 32-Bit-Architektur. Aktuell wird gerade daran gebastelt, sie auf 64 aufzublasen. Das heißt, wir können maximal 4 Gigabyte adressieren. RISC bringt uns das Load-Store-Prinzip mit. Dazu sollte man auch noch was sagen. Das ist eigentlich eine der Grundideen von RISC. Eine CISC-Maschine kann sowas. Addiere eine Speicherlokation zu einer anderen Speicherlokation und speichere das Ziel im Speicher. Das kann eine RISC-Maschine nicht. Eine RISC-Maschine kann, lade irgendwas aus dem Speicher in ein Register, addiere ein Register zum anderen Register und packe das Ergebnis in ein Register und speichere ein Register im Speicher. Das heißt also, ein CISC-Befehl mappen wir auf ungefähr 4 RISC-Befehle. Die 4 RISC-Befehle laufen natürlich viel schneller. Also jeder für sich. Also insgesamt kommt etwa das gleiche dabei raus. Der Punkt ist, dass damit der Befehlssatz sehr viel einfacher wird, weil wir nicht von jedem Befehl jede mögliche Speicheradressierung können. Load und Store sind die einzigen Befehle, mit denen wir auf den Speicher zugreifen können. Alles andere geht nur auf Register. Da das so ist, haben wir ganz viele Register. 37 Stück. Davon können wir 16 allgemein verwenden, der Rest sind Spezialregister. Wir haben 7 Prozessor-Modi, da gehe ich gleich drauf ein. Wir haben eine 3-Adress-Architektur, auch da gehe ich gleich drauf ein. Oder ich kann es auch kurz sagen, 3-Adress-Architektur bedeutet, dass wir Befehle der Art machen können, A plus B gleich C. Also ein Register, Operation noch ein Register, Ziel ins dritte Register. Gegenstück wäre eine 2-Adress-Maschine, wo ich sagen kann, Register 1 ist der Inhalt von Register 1 plus der Inhalt von Register 2. Also eins der Zielregister, Quellregister immer zerstören muss man. Wir haben verschiedene Adressierungsmodi, auf die ich nicht weiter eingehen will, dafür gibt es ein Handbuch. Wir können übrigens Datentypen machen mit 8, 16 und 32 Bit. Und wir haben letztlich 3 verschiedene Instruktionssätze in den meisten ARM-Maschinen. Unsere hat nur 2, nämlich die eigentlichen ARM-Instruktionen. ARMv4 ist das in unserem Fall. Das sind 54 Stück, die genau ein Wort sind. Ist auch nochmal ein Unterschied zu x86 oder anderen CISC-Architekturen. Ein x86-Befehl ist im Best Case 1 Byte lang und im Worst Case über 17. Das heißt also, der ARM-Instruction-Fetcher hat keine Ahnung, was er da gerade fetchen muss. Das kriegt er erst beim Fetchen mit, was er da gerade kriegt. Ob das jetzt ein Befehl ist, ob das 5 Befehle sind oder vielleicht nur ein Viertelbefehl. Eine RISC-Maschine wie ARM ist jeder Befehl genau ein Wort. Also jeder Befehl sind genau 32 Bit. Der Fetcher ist also trivial. Der Fetcher holt sich genau ein Wort aus dem Speicher. Man weiß, das ist ein Befehl. Bei einer x86-Maschine müsste man es erstmal anfangen zu überlegen. Reicht es schon? Ist es nur die zweite Hälfte vom letzten Befehl? Oder habe ich jetzt gerade 3 Befehle auf einmal geholt? Den Rest vom Vorigen, einen kleinen Mittelbefehl und den Anfang vom nächsten. Das kann mir alles passieren. Und dann gibt es noch SAMP-Instruktionen. Mal wieder so ein typisches Wortspiel. Wenn man was Kleineres als ARM haben möchte, nimmt man SAMP. Man hätte auch HAND machen können, aber das wollten sie irgendwie nicht. SAMP ist eine Art 16-Bit reduzierter Befehlssatz von ARM mit dem Ziel, eine höhere Codedichte zu erreichen. Das können unsere Rechner, weil es ein ARMv4T ist, wenn man es ganz genau nimmt, aber das brauchen sie nicht weiter zu interessieren. Neuere ARMs können dazu noch Java in Hardware beschleunigen. Das erkennt man daran, dass die Typenbezeichnung von dem Prozessor irgendwo ein J drin hat, aber auch das interessiert uns hier nicht weiter. Also der ARM-Befehlssatz. Jeder Befehl ist 32-Bit lang. Die Dinge sind so kodiert, dass Instruktionen, die was Ähnliches tun, auch ähnlich kodiert sind. Also weiß ich, alle Additionsbefehle fangen mit dem gleichen Präfix an. Das macht es sehr viel einfacher für die Hardware und die Kodierung. Wie gesagt, ARM ist eine Architektur, die von Anfang an dafür entwickelt wurde, super einfach in Hardware ausgeführt zu werden und mit sehr einfachen Hardware-Konstruktionen auszukommen. Das hat heutzutage, das hat einen Nebeneffekt, dass ARM-Maschinen dramatisch weniger Strom brauchen als etwa gleich starke Intel x86-Maschinen. Es gab vor, glaube ich, 5 Jahren, als Intel noch auf Pentium 4 gesetzt hat, mal auf irgendeiner Messe eine interessante Demo von irgendeiner ARM-Lizenznehmerfirma. Ich will auch noch dazu sagen, ARM verkauft nämlich keine Prozessoren. ARM verkauft Designs. Also wenn Sie Ihren eigenen ARM-Prozessor designen wollen, gehen Sie zu ARM, legen dem ein paar Millionen hin, dann kriegen Sie die Bauunterlagen und dann dürfen Sie das Ding bauen oder in Ihr Produkt einbauen und ringsherum das ranbauen, was auch immer Sie möchten. Ich weiß, irgendeiner der ARM-Lizenznehmer hat vor 5 Jahren auf irgendeiner Messe einen Pentium 4-Rechner gehabt mit der Abwärme von dem Pentium 4 Prozessor über einen entsprechenden Energiewandler haben sie einen kompletten ARM-Rechner betrieben. Also mit dem, was an Hitze von dem Prozessorkühler wegläuft. Das zeigt mal, wie da so die Energieverhältnisse sind. Das Ding, was wir da oben haben, hat eine Thermal Design Power von 45 Milliwatt. Heutige Desktop-Prozessoren liegen bei 65 bis 130 Watt. Das heißt also, sowas wie einen Kühlkörper braucht man da nicht. Der Chip wird einfach aufs Board gelötet und das war's. Kühlkörper sind albern bei 45 Milliwatt. Wenn Sie die Leuchtdioden anschalten, das wird eine Ihrer Aufgaben sein, dann verbrauchen Sie mehr Strom als der Prozessor. Also in der Region bewegen wir uns hier. Ist natürlich auch wichtig, wenn ich so ein Smartphone baue, wollen wir ja nicht, dass das nach einer Stunde an Strom wieder muss. Das soll ja bitte schon ein bisschen länger laufen. Leider ist der Prozessor bei so einem Smartphone nicht der größte Energiefresser. Das ist das Display und die Displaybeleuchtung. Und das ganze Funkzeug, wenn man damit noch rumfunken möchte. Gut, wir haben ein sehr interessantes Feature, was die bedingte Ausführung aller Instruktionen sind, ist, das erzähle ich gleich, wir haben sehr viele Adressierungsmodi, auf die ich nicht sehr viel weiter eingehen möchte, mit zwei oder drei Operanden. Ziel, Quelle, optionale Quelle. Man muss aufpassen, im ARM-Assembler, also in der Assembler-Sprache, ist es immer so, dass man quasi rückwärts hinschreibt, was man möchte. Das Ziel steht immer vorne. Ist nicht bei jeder Sprache so. Muss man aufpassen, wenn man die Dinger liest. Ziele und unsere optionale Quelle sind immer Register. Es gibt noch ein paar Spezialitäten, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Und ganz viele Unterformate. Was ich hier geben möchte, ist ein ganz grober Überblick über ein paar wichtige Befehle. Ich werde jetzt nicht alle 54 Befehle vorführen. Dafür gibt es das ARM Architecture Reference Manual, was theoretisch auf unserer Webseite verlinkt sein müsste. Ansonsten wird es noch verlinkt. Da können Sie das nachlesen, ganz im Detail, was welcher Befehl tut. Sie werden auch schnell merken, warum ich das in der Vorlesung nicht tue. Weil zu jedem einzelnen Befehl sind es ungefähr 10 Seiten, wo alle Spezialfälle durchdiskutiert werden. Das heißt, das Buch ist 500 bis 1000 Seiten dick. Das möchte man hier echt nicht erzählen. So, im Allgemeinen sieht eine Instruktion so aus. Wir haben irgendein Opcode mit irgendwelchen Bedingungen, da gehen wir gleich drauf ein vielleicht gesetztes S-Bit, ein Destination-Register, das ist RD, das ist ein Zielregister, das da, ein oder mehrere Quellregister und vielleicht noch ein Shifter-Operanden, auf den ich nicht weiter eingehe, damit kann man sozusagen eines der Quellregister verschieben. Wichtig ist, wie gesagt, das Ziel steht bei ARM stets vorne. Also add R1, R2, R3 heißt, addiere Register 2 und Register 3 und packe das Ergebnis nach Register 1. Was für Befehle haben wir? Wir haben Befehle zur Verzweigung des Instruktionsflusses, wir haben welche zur Datenverarbeitung, zur Multiplikation, welche zur Beeinflussung des Statusregisters, auf die werde ich hier nicht eingehen, Load Store, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie wichtig das ist, sehr nette Load Store Multiple, da gehe ich gleich noch etwas genauer ein, atomare Semaphore-Instruktion, ich denke mal, Sie haben genug theoretische Mathematik gehört, um zu wissen, warum das wichtig ist. Wir haben Instruktionen, mit denen man Ausnahmen erzeugen kann, nämlich den Software-Interrupt zum Beispiel, gehe ich auch nicht drauf ein, das machen wir in der Betriebssystempraktikum, da müssen ja einige von Ihnen auch noch hin, in den nächsten Semestern. Und Coprozessor-Instruktionen. Wenn ich zum Beispiel Floating-Point-Berechnung machen möchte, der Prozessor nicht kann, bitte ich da einen Coprozessor drum. Oder einen Grafik-Coprozessor oder was auch immer. Wie gesagt, im Folgenden gibt es ein paar Beispiele. Wenn Sie mehr wissen wollen, entweder das Architecture Manual oder noch besser das ARM Assembly Language Programming Buch. Das ist so ein frei verfügbares E-Book, da muss man sich glaube ich nur registrieren für oder sagen, ja, ich missbrauche es nicht und dann hat man das. Auch das sollte auf der Webseite gelinkt sein. Fangen wir mit den Branch-Instruktionen an. Branch-Instruktionen, also die ARM-Assembler-Programmierer sind sehr faul, denken sich da keine komplizierten Jump-Konstrukte aus. Branch ist einfach nur B, dann kommt eine vielleicht eine Condition und dann kommt das Ziel, wo ich hinspringen möchte. Optional könnte auch noch ein L kommen, das ist die zweite Variante, da gehe ich gleich drauf ein. Die Target-Adresse ist in den meisten Fällen relativ zu sehen oder indirekt. Direkt kann sie nicht sein, weil wir erinnern uns, wir haben eine 32-Bit-Maschine. Das heißt also, jede Adresse ist in 32 Bit. Unser Sprungbefehl, wie er da oben steht, muss aber in 32 Bit passen. Und ich kann ja nicht in 32 Bit den Befehl kodieren und das Sprungziel. Das geht nicht. Aus dem Grunde kann ich nur relative Sprünge machen. Das heißt also, springe ein Stück vorwärts oder springe ein Stück rückwärts. oder indirekte Sprünge. Springe dahin, was in Register 3 steht. Das kann man auch beliebig kompliziert machen. Springe dahin, was dort steht, was in Register 3 steht. Und doppelt indirekt. Man kann es auch indirekt relativ machen. Nimm eine Speicherzelle, die ein Stückchen vor oder hinter uns steht, gucke, was da drin steht und springe dahin. Das macht normalerweise alles der Compiler. Also mit Branch ist man nicht so ganz, ganz einfach, aber in den kleinen Miniprogrammen, die Sie schreiben werden, können Sie einfach Branch und dahinter irgendein Sprungziel schreiben, was Sie vorher definiert haben. Da sind Sie bei kleinen relativen Sprüngen, die gehen wohl bis zu 4096 Programmzeilen vorwärts, rückwärts. Das reicht. So große Programme schreiben Sie nie in Assembler, jedenfalls nicht in diesem Kurs. Dann gibt es noch eine Spezialität, das Link-Register. Wir haben ja ganz viele Register, 16 Stück für allgemeine Verwendung. Eins davon ist das Link-Register. Das ist Register 14. Warum ist es Register 14? Weil es jemand so festgelegt hat. Bessere Erklärung gibt es dafür nicht. Der Trick ist, wenn ich Branch mit Link-Register mache, also BL, wird mein Rücksprungziel, also der nächste Befehl, wird dann automatisch im Link-Register gespeichert. Dann kann man nämlich zum Beispiel ein Unterprogramm springen, wenn man wieder raus möchte, macht man das so. Kopiere Link-Register nach Programmzähler. Der Programmzähler ist bei ARM auch nur ein ganz normales Register. Da kann ich irgendwas reinkopieren. Das ist auch eine Variante des Sprungs. Dadurch, dass ich im Link-Register gespeichert habe, wo ich vorher war, kann ich auf diese simple Weise hier einen Rücksprung aus einem Unterprogramm realisieren. Wenn ich vorher reingesprungen bin mit Link-Register. Hier sieht man auch wieder, das Move ist auch so zu lesen. Vorne steht das Ziel. Also kopiere Link-Register nach Programmzähler heißt es. Dann haben wir die ganzen Befehle, die wir haben wollen für diverse logische und simple arithmetische Operationen. Simpel meine ich deswegen, sowas wie Multiplikation und Division ist hier nicht. Die allgemeine Syntax ist wieder, oben. Ich verweise aber eher auf die Beispiele. Da gehen sowohl solche Trivialitäten wie das da, als auch sowas, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann mache das. Ich kann was testen, ich kann was kopieren von einem ins andere. Ich kann logische Operationen machen, sowas wie AND oder OR oder NOR und solche Dinge. Halt alles, was das Herz begehrt, was man so braucht an wichtigen Dingen. Damit kann man auf simple Weise rechnen. Man muss dabei berücksichtigen, dass wir hier mit einer 32-Bit-Maschine rechnen. Und dass wir hier auf Assembler-Ebene arbeiten. Also quasi ohne Netz und doppelten Boden. Für alles, was Sie tun, sind Sie selbstverantwortlich. Wenn Sie also zwei Zahlen addieren, ist es Ihr Problem, ob dabei ein Overflow eintritt oder nicht. Die Maschine addiert die Dinger einfach. Wenn es einen Überlauf gibt, setzt sie das Überlauf-Flag. Das Überlauf-Flag zu checken, sind Sie für zuständig, nicht die Maschine. Wir arbeiten hier bei Assembler. Multiplikation ist etwas, was in der ARM-Architektur nachträglich dazu gebastelt wurde. Die ersten ARMs hatten keine Multiplikation. Also RISC vom Feinsten. Wozu brauche ich Multiplikation? Kann ich ja mit der Addition nachbilden, nicht wahr? Also weg damit. Mittlerweile hat aber jeder ARM-Prozessor auch eine Multiplikation. Das heißt also, es gibt Multiplikationsbefehle, die wieder optional ein L dran haben. Das L ist, wir müssen es andersrum erzählen. Es gibt MUL und MLA, wir fangen mit MUL an. MUL mit einem L ist eine ganz normale Multiplikation, die zwei Zahlen multipliziert, 32 Bit mal 32 Bit nach 32 Bit. Zusätzlich gibt es MLA, das ist Multiplikation mit zusätzlicher Addition. Damit geht sowas hier, die Zeile da. Das ist ein Befehl, das braucht man ganz häufig, gerade wenn man mit Schleifen und mit Feldern arbeitet, muss man oft multiplizieren und addieren in einem Schritt, deswegen kann die Hardware das auch in einem Schritt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich mit dem Problem arbeite, wenn ich eine 32-Bit-Zahl mit einer anderen 32-Bit-Zahl multipliziere, kommt mir eigentlich was 64-Bitiges raus. Wenn ich das mit dem normalen MUL mache, wird alles weggeschmissen, was vorne rüberläuft. Damit kann ich also im Prinzip praktisch gesehen nur 16-Bit-Zahlen verarbeiten, wenn ich nichts verlieren möchte. Aus dem Grunde gibt es auch die Long-Multiplikation. Bei der Long-Multiplikation ist natürlich die spannende Frage, wo packe ich die Ergebnisse hin? Da kommt ja eine 64-Bit-Zahl raus. Und wir haben ja bloß eine 32-Bit-Maschine. Deswegen möchte man dafür ein Registerpärchen haben. Also Register 4 und Register 1 sind das da. Das eine Register kriegt die untere Hälfte, das andere die obere Hälfte. Zusätzlich könnten wir noch S oder U davor schreiben. Das ist signed oder unsigned. Also mit oder ohne Vorzeichen. Was es nicht gibt beim Arm, und das ist auch schon vielen Studenten auf die Füße gefallen, ist die Division. Es gibt keine Division. Punkt. Wenn Sie eine Division brauchen, müssen Sie das per Softwarebibliothek machen oder per Coprozessor. Coprozessor haben wir auch nicht, also Softwarebibliothek. Oder selber hinhängen. Man kann die Division ja irgendwie selber per Software ausführen, also durchprogrammieren. Oder die entsprechende Library benutzen. Das muss man sich bewusst sein. In vielen Fällen kommen wir aber auch ohne Division aus. Wenn ich zum Beispiel durch zwei teilen möchte, mache ich das wie?
Einmal
nach rechts schieben. Durch vier teilen, zweimal schieben. Simpelste Division, ist auch viel schneller als eine echte Division. Deswegen braucht man sowas auch nicht wirklich. Was haben wir noch? Load Store ist das Handwerkzeug schlechthin auf der RISC-Maschine. Brauche ich andauernd, wenn ich was auf den Speicher holen möchte. Funktioniert auf die bekannte Weise. Ich lade etwas in ein Register, ich speichere etwas aus einem Register in den Speicher. Wobei das Etwas gibt sehr viele komplizierte Dinge. Ich habe hier mal ein paar Beispiele drauf gepackt, die ich jetzt nicht weiter erklären möchte, kann sich jeder selber durchlesen. Willkürlich aus ungefähr 30 Beispielen im Handbuch rauskopiert. Sie haben da extrem viele Möglichkeiten, was Sie genau laden wollen. Das Problem ist ja auch hier wieder, Sie können eine Speicheradresse nicht direkt benennen. Weil die Speicheradresse wäre dann ja 32 Bit und so viel Platz haben Sie nicht. Also sind Sie gezwungen, das mühsam zusammen zu basteln. Zum Beispiel mit solchen Konstruktionen. Über Register indirekt oder mit allen möglichen Verknüpfungen. Die haben durchaus ihren Sinn, auch wenn das hier relativ sinnfrei aussieht. Was haben wir noch? Load Store Multiple. Das ist einer meiner ganz speziellen Lieblinge. Da kann man nämlich Folgendes machen. Man kann in vielen verschiedenen Varianten, da komme ich später noch dazu, über Stacks reden, man kann Folgendes machen, das Beispiel ist einfacher. Store Multiple Decrement After mit Register 13 als zu aktualisierender Pointer oder hinter eine Folge von Registern, nämlich 0 bis 12 und 14. 14 ist ja das Link-Register. Das Ding macht Folgendes. Das kopiert das Register 0, also das nimmt sich das Feld, was da hinten steht, das da, das ist eigentlich ein Bit-Feld, die Reihenfolge ist egal, also ein Feld mit 16 Bit, wofür jedes Register ein Bit ist oder nicht ist, nimmt sich das erste dieser Register und packt es an die Adresse, wo R13 jetzt gerade hin zeigt. Dann wird R13 um 4 dekrementiert, das aus R1 wird an diese Adresse kopiert und so weiter. Das Ausrufezeichen besagt, dass R13 am Ende auch den runtergesetzten Wert behält. Das klingt unglaublich umständlich, was kann ich damit machen? Damit kann ich mein komplettes Registerfeld, alle 16 Register nehmen und einen Schlag in den Speicher wickeln. Braucht man für Betriebssystemprogrammierung, ist auch ganz toll, wenn man mit Stack arbeiten möchte. Damit kann ich meinen gesamten Registersatz mit einem einzigen Befehl laden oder wegspeichern. Die Befehle sind relativ interessant und aber auch sehr nützlich. Bei Betriebssystemprogrammierung ist das Mittel der Wahl, wenn man zum Beispiel einen Kontextwechsel machen möchte zwischen verschiedenen Tasks oder wenn ich ein Interrupt habe, muss ich meine Register retten. Das tue ich auf die gleiche Weise. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Also Loadstore Multiple ist eine unglaublich mächtiges Mittel, um schöne Dinge zu erreichen. Was haben wir noch? Semaphore-Instruktionen, die erwähne ich jetzt hier bloß. Hier ist der Trick, dass die atomar sind. Es ist also nicht möglich, mitten in der Instruktion einen Interrupt einzubringen. Das passiert also komplett oder gar nicht. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche gegenseitigen Ausschlüsse programmieren möchte. Kommen wir zu den Besonderheiten, die ich vorhin schon mehrfach angekündigt habe. Wir haben hier eine bedingte Ausführung bei der ARM-Architektur. Das ist ein unglaublich elegantes Mittel, sehr schön Code zu schreiben. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Das ist ein Stück simpelster C-Code, den man auch genauso gut in Java lesen könnte. Wenn A gleich 0, dann ist B23, ansonsten ist B42 und C wird auf A gesetzt. Wenn ich das normal ohne bedingte Ausführung nach ARM-Code übersetze, kommt das hier raus. Gucken wir uns nochmal an, so sah das Programm aus. Die erste Zeile heißt, teste, ob R0 0 ist. Branch not equal nach else. Das ist jetzt hier schon wieder das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Assemblierersprache, der Assemblersprache. Normalerweise müsste hier nämlich stehen, springe drei Zeilen weiter. Aber wir sind ja faul, also schreiben wir else hin und der Assemblierer wird das schon hinkriegen. So, das heißt also, wenn es nicht 0 war, springen wir über die nächsten beiden Zeilen rüber. Die nächste Zeile sagt, die dritte, kopiere 23 nach R1. Also offensichtlich ist R0 das A und R1 ist das B. Danach springen wir nach dann. Sprich, das da vorne ist der IF-Zweig, das hier, und das hier hinten ist der L-Zweig, und am Ende des IF-Zweiges springen wir, also der Senn-Zweig, am Ende des Senn-Zweiges springen wir über den L-Zweig drüber. Müssen wir ja, anders geht's ja nicht. Und im L-Zweig kopieren wir 42 nach R1, das war ja B, und R0 nach R2, das war offensichtlich C. Was haben wir also gemacht? Wir springen in jedem Fall. Sprünge sind bei einer Pipeline-CPU eine ziemlich unsinnige Sache. Das killt uns nämlich die Pipeline. Wollen wir also unbedingt vermeiden, also ist das Programm ja nicht wirklich schön lesbar. Aus dem Grunde ist bei ARM jedes Kommando bedingt. Es gibt also 4 Condition Flags, die an jedem Befehl dran stehen. Es gibt eine Condition-Bedingung, die always heißt. Die steht quasi implizit vor jedem Kommando. Ansonsten kann ich damit sagen, dieses Kommando nur ausführen, wenn. Dann sieht das ganze Programm nämlich so aus. Teste R0 auf 0. Wenn Gleichheit, dann kopiere 23 nach R1. Bei Ungleichheit die anderen beiden Sachen. Hat natürlich den Nachteil, den Vorteil, ich spare mir die Sprünge, den Nachteil, dass die anderen Befehle trotzdem ausgeführt werden. Was aber wesentlich billiger ist als die Springerei. Das war eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist das S-Bit. Ja? Danke für die Frage, die beantworte ich genau auf der nächsten Folie. Nee, nicht sorry, das ist wunderbar die Frage, zeigt, dass mitgedacht wurde. Das Problem, was gerade genannt wurde, ist natürlich extrem wichtig. Das setzt ja voraus, dass die hier gesetzten Condition Flags bis da unten auch überhaupt überleben. Weil eigentlich werden Condition Flags ja in jedem Befehl verändert. Das heißt, wenn einer der Befehle dazwischen die Condition Flags verändert, ist meine tolle Logik kaputt. Aus dem Grunde hat die ARM-Architektur das S-Bit. Das S-Bit kann bei jedem Befehl gesetzt werden oder nicht gesetzt werden. Das Dumme am S-Bit ist, die Bedeutung hängt vom Kontext ab. Meistens ist es so, dass die Condition Flags nur dann verändert werden, wenn das S-Bit angeschaltet ist. Das heißt also, wenn ich einfach nur addiere, wird kein Condition Flag verändert. Wenn ich addiere und dabei die Condition Flags ändern möchte, muss ich add S sagen. Wenn ich einen Vergleich mit Subtraktion mache, A minus B, bei 0 ist es ja irgendwie gleich gewesen, muss ich auch Sub S sagen, damit das funktioniert, dass ich damit die Condition Flags habe. Aber andersrum eröffnen wir das natürlich die Möglichkeit, zu verhindern, dass die Condition Flags gesetzt werden. Damit mache ich mir sowas also nicht kaputt. Deswegen funktioniert der Trick, der hier gerade dargestellt wird. Es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, wenn ich aus einem Interrupt zurückspringe, dann hat das S-Bit auch nochmal eine besondere Bedeutung. Für den Rücksprung des Modus. Das brauchen wir hier aber nicht zu betrachten. Das ist sehr wichtig, aber in der Betriebssystemvorlesung. Wichtig ist, dass bei vielen Befehlen, nicht bei allen, zum Beispiel sowas wie der Testbefehl da oben, da steht ja kein S dabei. Der Testbefehl hat natürlich ein implizit gesetztes S-Bit, weil so zu bitten ist ein Testbefehl da, wenn nicht zum Ändern der Statusflex. Das wäre also sinnlos, einen Testbefehl zu machen, den die Statusflex nicht setzt. Das heißt, das S-Bit ist eine sehr mächtige Vorrichtung, die mit Bedacht eingesetzt werden möchte. Was haben wir noch? Genau, bis hierhin war es erstmal die ganz grobe Einführung. Springen wir mal zurück, also nochmal zurück. Die Condition Flag selber, die es gibt, hatte Professor Heiß letztes Mal schon vorgestellt, da steht im Statuswort des Prozessors drin. Da gibt es nämlich die ganzen 4 Flags, die wir haben, auf die man dann jeweils prüfen kann. So. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Assembler-Programmierung. Also wie programmiere ich eigentlich einen Assembler, beziehungsweise eine Assembler-Sprache? Dazu will ich auf mehrere Dinge eingehen, die jetzt hier nochmal gelistet sind. Ich werde danach ein paar Beispiele, insbesondere auf den Unterprogrammaufruf eingehen und wie ich einen Stapelspeicher verwende, also einen Stack. Erstmal gibt es Pseudobefehle. Pseudobefehle sind genauso wie diese Sprungmarken pure Faulheit. Dinge, die es in der Maschinensprache nicht gibt, die wir aber benutzen, um dem Assemblierer zu sagen, was ich jetzt haben möchte. Zum Beispiel, Punkt Align sagt, die nächste Anweisung an einer Wortgrenze ausrichten. Sie können ja in einem Assemblerstück einfach sagen, ich definiere mir jetzt hier mal ein Stückchen Speicher, wo ein String drin steht. Und so ein String hat ja nicht immer eine ganz Vielfache von Worten als Länge. Wenn Sie danach mit irgendwelchen anderen Dingen weitermachen, auf die Sie zugreifen wollen, dann müssen Sie natürlich an Wortgrenzen ausrichten. Auf unseren Speicher können wir nur Wort allein zugreifen. Sie können also nicht sagen, ich möchte auf das Halbwort zugreifen. Sie können immer nur mit auf, durch vierteilbaren Adressen in den Speicher rangehen. Das ist übrigens auch der Grund vorhin, was ich auch vergessen hatte zu sagen, warum das Register 13 im Lodestar-Multiple-Beispiel um 4 dekrementiert wird. Sie gehen halt wortweise durch den Speicher. Also bei Adressarithmetik ist einmal inkrementieren immer um 4, nicht um 1. Mit Punkt Global machen Sie das Symbol Global für den Linker sichtbar. Da kommen wir nachher noch kurz drauf, warum das wichtig ist. Wir können uns Konstanten definieren und wir können Sprunglabel vergeben. Das haben wir vorhin ja schon gesehen mit dem Else und mit dem Done. Die sehen genau so aus. Wichtig ist, da müssen Sie auch wieder aufpassen, was definiert ist und wie es funktioniert, kommt auf den Assemblierer an. Also ob wir zum Beispiel den von Arm nehmen oder den von GNU. Die verhalten sich da unterschiedlich und haben unterschiedliche Sprachen. Wie programmieren den Assembler? Das Beste, was man an der Stelle empfehlen kann, ist, man lässt es ganz sein. Assembler ist nicht unbedingt dafür gemacht, damit elegante, gut lesbare, portable Programme zu schreiben. Assembler ist nicht portabel, es ist nicht geeignet, strukturierte Programme zu schreiben, es ist nicht geeignet, übersichtliche Programme zu schreiben. Es ist noch nicht mehr dazu geeignet, lesbare Programme zu schreiben. Es ist eigentlich nur dafür geeignet, an bestimmten Stellen der Maschine ganz genau zu sagen, was ich jetzt von ihr möchte. Dafür geht's gut. Aber das war es dann aber auch schon. Kommen Sie nicht auf die Idee, große Sachen in Assembler schreiben zu wollen. Die Zeiten sind vorbei, dass jemand ein Betriebssystem komplett in Assembler geschrieben hat. Das macht man heute nicht mehr. Unsere Maschinen sind schnell genug. Beispielprogramm. Eine Einsprungmarke namens Square. Dieses Programm berechnet ein Quadrat. Das sieht man relativ leicht. Offensichtlich geht es davon aus, dass R0 unser Eingangsparameter war. Kommen wir gleich noch zu. Es rechnet R0 mal R0, kopiert nach R1, danach kopiert es R1 nach R0 und springt zurück. Rücksprung, erinnern wir uns, ist ja Move des Linkregisters im Programmzähler. Wenn wir in dieses Programm mit BL reingesprungen sind und die Konvention haben, dass unser Argument in R0 liegt, unser Rückgabewert auch, haben wir damit ein vollständiges Unterprogramm geschrieben, was Quadratzahlen berechnet. Unter ganz vielen Nebenbedingungen, die jetzt hier nicht dran stehen. Die Nebenbedingung ist zum Beispiel, ich schneide bei 32 Bit ab. Also wenn Sie hier mit zwei Zahlen ankommen, die relativ groß sind, kommt da was ganz anderes bei raus. Da kommen nur die unteren 32 Bit vom Ergebnis noch raus. So was muss man sich dabei überlegen. So, Unterprogramm. Das wäre hier quasi schon ein Unterprogramm. Gucken wir uns das Ganze mal allgemeiner noch an. Ich denke mal, was ein Unterprogramm ist, muss keiner wissen. Das muss ich hier nicht erzählen. Das wissen Sie hoffentlich im dritten Semester schon lange. Ich definiere mir irgendeine Funktion, die ich reinspringen kann, um irgendwas damit modular abzukapseln. Das geht in einer Hochsprache genauso im Assembler. Üblicherweise haben die Dinger Parameter. Man kann sie wiederholt aufrufen, von verschiedenen Stellen aus aufrufen und so weiter. Man unterscheidet in höheren Sprachen oft zwischen Prozedur und Funktion, je nachdem, ob man eine Rückgabe hat oder nicht. Hier enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Es gibt nämlich noch eine weitere Eigenschaft, die in Hochsprachen sehr, sehr wichtig ist. Das ist nämlich die, dass eine Prozedur oder eine Funktion einen abgeschlossenen Scope schafft. Also wenn Sie in einer Prozedur eine Variable lokal verwenden, dann gilt die nur da. Das heißt, also wenn Sie in der Funktion die Variable a verändern, dann hat die auf die Variable a in der nächsten Aufruf dieser Instanz, dieser Funktion, keinen Einfluss. Das große Problem ist, das geht hier so einfach nicht. Deswegen ist auch das der Punkt, warum ich das jetzt, auf den ich hier am meisten eingehen möchte. Ich will Sie nicht damit langweilen zu sagen, was ist denn unser Programm? Das heißt also, wie realisiere ich das? Wenn ich ein Unterprogramm aufrufe, muss ich mich um ein paar Dinge kümmern, die in einer Hochsprache einfach automatisch gemacht werden. Also, im Hauptprogramm muss ich dafür sorgen, dass der Kontrollfluss umgelenkt wird in das Unterprogramm. Das heißt also, ich muss die Rücksprungadresse retten, damit ich weiß, wie ich zurückkomme. Das tut man bei ARM damit, dass man sie ins Linkregister kopiert. Ich springe in das Unterprogramm, ich mache da irgendwas und ich springe wieder zurück an das, was ich mir im Linkregister gemerkt habe. dann muss ich mir noch Gedanken machen, was ich im Wunderprogramm alles kaputt schlagen kann. Ich habe hier keine Variable-Scopes. Ausrufezeichen. Ganz wichtig. Ich habe nur Register. Und die Register gibt es, mal von Spezialitäten abgesehen, genau einmal. Das heißt also, das Register 1 im Hauptprogramm, das Register 1 im Unterprogramm ist nicht nur das gleiche, der gleiche Wert, es ist physisch das gleiche. Es ist ein Stück Hardware, was genau einmal vorhanden ist. Wenn Sie das also retten wollen vor dem Zugriff im Unterprogramm, müssen Sie sich Gedanken machen. Und zwar per Hand. Das nimmt Ihnen keiner ab. Kommen wir aber gleich zu. Ich will noch kurz auf die Frage zu eingehen, wie man die Daten da reinkriegt, das Unterprogramm. Vor dem Unterprogramm müssen wir dafür sorgen, dass wir irgendwelche Aufrufparameter für das Unterprogramm bereitstellen. Danach müssen wir die Ergebnisse oder Ausgabeparameter geeignet zurückbekommen. Das kann ich auf verschiedene Weisen tun. Die übliche Weise ist es, das per Stapelspeicher zu tun. Es gibt also einen globalen Stack, wo ich das Zeug draufkippe. In der Annahme, dass der letzte Sprung auf den Stack rauf seine Daten oben drauf gepackt hat, kann ich mit denen einfach wieder runterstapeln. Oder, wie man es bei ARM macht, ich definiere mir ein Register für die Rückgabe. Also Register 1 ist immer, Register 0 ist immer die Rückgabe. Das kann ich so definieren. Das ist, so macht man es meistens bei ARM. Oder ich nehme globale Daten. Irgendein Stück globalen Speicher ist mein Rückgabespeicher. Wie ich Parameter übergebe, geht auch auf verschiedene Arten. Ist natürlich wie bei jeder Programmiersprache, per Value, per Name, was auch immer, da in Möglichkeiten existiert. Die spannendere Frage ist, wie mache ich es jetzt genau? Und wie rette ich meinen Scope, den ich ja nicht habe? Ich kann ja nicht erwarten, dass der Programmierer des Unterprogramms genau weiß, welche Register ich hier verwendet habe. Das würde natürlich funktionieren. Wenn ich sage, beim Hauptprogramm benutze ich Register 0 bis 3, im Unterprogramm kann man 4 bis 8 benutzen, würde es funktionieren. Aber das killt uns natürlich die Idee des Unterprogramms. Die Idee des Unterprogramms ist ja gerade, dass wir irgendeine Funktionalität da reinschreiben können, die man von verschiedenen Stellen aus aufrufen kann. Man kann den Leuten ja nicht sagen, du hast hier ein ganz tolles Unterprogramm, das zerstört aber leider alle Register. Das geht nicht. Gut, wie arbeiten wir? Erstmal der Aufruf natürlich mit BL, Orange, mit Linkregister an die Adresse. Dabei speichert die Hardware den Rücksprung im Linkregister. Und der Programmzähler wird auf Adresse gesetzt. Rückspringen, wie schon 100-mal gesagt, ich kopiere das Linkregister in den Programmzähler zurück. Wir fallen aber jetzt in zwei wichtige Probleme rein. Das erste Problem ist die Wiederaufrufbarkeit. Ich habe ein Linkregister. Das heißt also, wenn ich aus meinem Unterprogramm das nächste Unterprogramm aufrufe, komme ich zwar noch einen Schritt zurück, aber mehr nicht. Ich habe nur ein Linkregister. Ich kann mir also einen Schritt rückwärts merken. Der zweite Punkt ist, alle Register, die ich im Unterprogramm verwendet habe, habe ich permanent verändert, wenn ich zurückspringe. Das widerspricht aber nicht der Erwartung. Die Erwartung ist ja, dass das Unterprogramm nur den Rückgabeparameter verändert und nichts weiter. Die Lösung dabei ist, dass man die Register, und zwar alle, inklusive des Linkregisters, auf einen Stapelspeicher rettet, ein Stack. Dann passiert nämlich Folgendes, der neue Ablauf ist jetzt, ich springe rein in das Unterprogramm, kippe alle Register auf den Stapel, mache irgendwas, hole alle Register vom Stapel zurück und mache diesen Rücksprung. Dann kann ich mir auch geschachtelte Sprünge machen. Damit habe ich mir auch das Linkregister gerettet. Die Frage, die wir uns jetzt also zuwenden müssen, ist die Frage, wie sieht es mit dem Stapel aus? Ein Stapelspeicher oder Kellerspeicher oder Stack ist für ganz verschiedene Dinge da. Ich denke mal, das ist Ihnen auch, wer hat keine Ahnung, was ein Stack ist? Wer hat keine Ahnung, was ein Stack ist und traut sich nicht, das zu sagen? Gut, also Stacks kann man dafür nehmen, irgendwelches temporäres Zeug zu speichern. Lokale Daten, Rücksprungadressen, Parameter, Prozessorstatus bei einer Unterbrechung, Registerinhalte bei Mehrfachverwendung. Also wann immer Sie erwarten, dass Sie irgendwas geschachtelt aufrufen, auch geschachtelte Interrupts sind da ein gutes Beispiel für. Man nimmt immer das, was man vorher hatte und kippt es auf den Stack. Dass sich der Aufrufstapel, der in umgekehrter Reihenfolge wieder abbauen wird, wir haben hier keine Nebenläufigkeiten, kriegen wir genau das wieder, was wir reingeschmissen haben. Das funktioniert folgendermaßen. Ein Stack ist ein Stück Speicher, irgendwo. Wir haben einen speziellen Stapelzeiger, Stackpointer, der zeigt auf das gedanklich gesehen oberste Element des Stacks. Ich sage deswegen gedanklich, weil niemand zwingt Sie, einen Stack im Speicher so zu bauen, dass er wie ein echter Stapel aussieht. Stapel kann auch nach unten wachsen. Ein Stapel auf dem Tisch kann natürlich nur nach oben wachsen, weil die Schwerkraft das andere verhindert. Im Speicher können Sie den Stapel auch von unten an die Tischplatte ranklatschen und nach unten wachsen lassen. Das ist völlig egal. Das Wichtige ist nur, Sie müssen sich merken, in welche Richtung Ihr Stack wächst. Das bedingt nämlich, wie Sie darauf zugreifen. Viele Prozessoren, inklusive unseres ARMs, unterstützen uns dabei, die Verwaltung des Stacks sehr viel einfacher zu machen. Dafür ist nämlich dieser Loadstore Multiple-Befehl da. Der macht es dramatisch einfacher, mit einem Stapel zu arbeiten. Das heißt also, wir haben von unseren 16 Registern ein spezielles, nämlich 13 als Stackpointer. Das hier ist jetzt bloß eine Konvention. Sie können auch jedes beliebige andere nehmen. Aber jeder vernünftige ARM-Programmierer nimmt 13 und jeder ARM-Assemblierer geht davon aus, dass man 13 nimmt. Genau genommen können Sie im Assembler-Programm sogar schreiben SP. Sie müssen noch nicht mal Register 13 schreiben. Das weiß das Ding dann schon, was gemeint ist. Wir haben für jeden Modus, auf Prozessor-Modi kommen wir gleich noch, einen Stapelspeicher, also einen Stack-Pointer. Sie müssen sich irgendwo ein Stück Speicher suchen. Wenn Sie ein Assembler programmieren ohne Betriebssystem, was Sie jetzt hier Praktikum machen werden, ist die Speicherverwaltung einzig und allein Ihr Problem. Suchen Sie sich irgendeinen Speicher, der groß genug ist und legen Sie den Stack-Pointer fest. Fertig. Loadstore Multiple kann verschiedene Dinge machen. Normalerweise gibt es, also von dem Loadstore Multiple-Befehl gibt es 8 verschiedene Arten. 4 stehen hier dran. Es gibt aber noch weitere, die ich vorhin auf der anderen Folie hatte. Ah ne, das ist glaube ich zu langsam, da zurückzublättern. Ist furchtbar, diese Übergänge. Eine Stunde später sind wir wieder auf der anderen Folie. Da. Hier, es gibt nämlich noch diese Variante. Es gibt nämlich Increment After und Decrement After und Increment Before und Decrement Before. Die Idee ist ganz einfach. Increment heißt, ich erhöhe, Decrement heißt, ich verringere, After heißt, ich greife erst zu und erhöhe dann, Before heißt, ich erhöhe erst oder erniedrige und greife dann zu. Damit haben Sie alle 4 Möglichkeiten, die gehen. Das heißt, wenn Sie dieses Speicherabwickeln machen, wir erinnern uns, können Sie das so tun, dass Sie erst den Wert nehmen, dann den Pointer weiterdrehen oder erst den Pointer weiterdrehen und dann den Wert nehmen. Das Lustige ist, jetzt muss ich genau überlegen, wie mache ich denn das? Wenn ich damit einen Stapel bauen würde und zum Beispiel mit Increment Before die Werte draufkippe, wie muss ich sie dann runternehmen? Mit Decrement After. Genau das Gegenstück. Kann man sich leicht mal aufmalen. Das ist natürlich umständlich. Und die armen Assemblierer pro Entwickler haben sich überlegt, das kann ich kein Programmierer zumuten, das ist zu kompliziert. Aus dem Grunde gibt es noch 4 weitere Varianten. Nämlich diese da. Damit beschreibt man seinen Stapel. Das sind eigentlich nur Aliasnamen. Und die lösen das Problem mit diesem Überkreuzdenken. Hier sagt man nämlich, es gibt verschiedene Arten von Stacks. Es gibt einen Full- und einen Empty-Stack. Klar, voll und leere Stacks gibt es immer, aber hier ist was anderes gemeint. Ein Stack vom Typ Full, da zeigt der Zeiger auf das letzte volle Element. Sie können sich ja überlegen, wie baue ich so einen Stack? Lasse ich den Zeiger auf das letzte Element zeigen oder auf das erste freie? Ein Full Stack ist so gebaut, dass der Zeiger immer auf das letzte reingefügte Element zeigt. Während ein Empty Stack so gebaut ist, dass der Zeiger immer auf das erste freie Feld zeigt. Das heißt also, bei einem Full-Stack müssen Sie erst den Zeiger ändern und dann schreiben, wenn Sie was reinpacken wollen. Während bei einem Empty-Stack müssen Sie erst schreiben und dann den Zeiger weiterdrehen. Und dann gibt es noch aufsteigend und absteigend. Der Trick ist jetzt, dass wir damit beschreiben, wie unser Stack aussieht. Mit einer von den 4 Kombinationen ist Ihr Stack vollständig beschrieben. Natürlich ist es genau das gleiche, was ich vorhin erzählt habe. Also, wenn ich schreibe, ist also Full Descending ist nichts weiter als ein Decrement Before. Und zugreifen müssen dann mit Increment After. Hier ist der Trick, dass Sie mit den gleichen zugreifen dürfen. Also wenn Sie auf das Deck geschrieben haben mit Full Descending, lesen Sie auch mit Full Descending, weil Sie beschreiben den Stack. Die Maschine weiß dann schon, was sie machen muss. Das ist der Trick hier. Das macht es also einfacher. Sie müssen sich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Sie müssen einfach mal nur das korrespondierende Gleiche nehmen, nicht das Entgegengesetzte. Beispiel. Wir haben hier einen nach unten wachsenden Stapel vom Full-Typ. Das heißt also, der Zeiger zeigt auf das letzte reingepackte Element. Schauen wir uns das dann nächstes Mal an. Wir haben Stackpointer, der zeigt auf das letzte, Stackpointer ist das da oben, der Stackpointer zeigt auf das letzte Element, was ich reingepackt habe. Also Element, jetzt mache ich eine Pop-Operation, also ich nehme ein Element runter. Pop-Element ist erst Element lesen, dann Stackpointer inkrementieren. Das heißt also, in der Mitte dargestellt, ich nehme die 261 vom Stack runter und ich inkrementiere den Stackpointer. Aber wir haben ja einen nach unten wachsenden Descending Stack. Das heißt, ich muss den Stackpointer erhöhen. Das ist in der Mitte dargestellt. Dann wäre also der Zugriff ein Loadstorm, ein Load Multiple, fully descending. Stackpointer nach das Element. Wenn ich einen Push mache, also was draufpacke, mache ich ein Store, fully descend, dann mache ich erst dekrementiert, dann schreiben. Also ich drehe erst den Zeiger weiter, auf das freie Feld zeigt und packe dann die 42 rein. Man sieht ganz deutlich, dass hier das Gleiche verwendet wird. Sie hätten das auch mit Increment Before und Decrement After oder so machen können. Mit dem, was halt passt. Dann hätten sie aber nachdenken müssen und immer gucken können, was zusammengehört. Also, die Stack-Befehle machen es einfacher, man nimmt genau das, was man vorher verwendet hat und benutze das. Was haben wir noch? Parameterübergabe. Hatte ich ja auch schon gesagt, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie Parameter in ein Unterprogramm reinkriegen. Ich kann globale Daten nehmen. Das ist umständlich und geht auch vor allem nicht rekursiv. Also Sie haben ja die globale Datenstruktur genau einmal, aber wir wollen ja vielleicht auch rekursive Programme haben. Dann möchte ich ja die gleiche Funktion mehrfach aus sich selbst heraus aufrufen können. Geht also nicht. Dann kann ich es per Register machen. Das ist extrem schnell, geht aber auch nicht bei rekursiven Prozeduren, ist aber nicht desto trotz bei ARM, im ARM Programmers Manual empfohlen für bis zu 4 Parameter. Weil wir haben genug Register. Wir haben ja 60 Stück davon. Damit können wir ja rumarbeiten. Also ist überhaupt kein Problem. Problem ist bloß, ich muss mir bewusst sein, das geht nicht bei rekursiven Prozeduren. Oder ich mache es per Stapel. Da ist die Idee, ehe ich das Unterprogramm aufrufe, packe ich im aufrufenden Programm alle Argumente auf den Stack, rufe das Unterprogramm auf, das Unterprogramm holt sich die Argumente vom Stack, macht irgendwas und packt vor dem Rücksprung die Rückgabewerte wieder auf den Stapel. Was wir praktisch machen bei ARM, ist eine Kombination aus den letzten beiden. Zumindest macht es der C-Compiler so, weil der hat das gleiche Problem. Die Konvention sagt, ich muss per Register übergeben. Die Anforderung ist aber, ich möchte das Programm mehrfach aufrufen können. Das heißt also, ich verdrehe die Welt ein bisschen und sage, ich mache zwar eine Übergabe über Register, aber im Unterprogramm kippe ich die erstmal auf den Stack. Habe ich das Problem gelöst. Gut, ich komme nachher gleich mit einem Beispiel dazu. Ich habe jetzt schon ganz oft gesagt, ich will es wieder aufrufen. Dafür gibt es auch eine Bezeichnung, das ist nämlich die Wiedereintrittsfestigkeit. Reentrant nennt man das auch. Also ob das Ding wieder aufrufbar ist in so einer Funktion. Das Problem ist, wenn ich rekursiv programmiere, sind gleichzeitig verschiedene Instanzen von einem Teil aktiv. Wenn wir einen Stapel haben, hat natürlich jeder Aufruf sein eigenes Stück in dem Stapel. Weil sie sind zwar gleichzeitig aktiv, aber wirklich rechnen tut ja nur einer, nämlich der am tiefsten geschachtelte. Also der erste packt seinen Kram auf den Stack und ruft den zweiten auf. Dann füllt der zweite den Stack und räumt ihn wieder ab. Das ist natürlich die Konvention der Stack-Benutzung. Wir arbeiten hier unten Netz und doppelten Boden. Wir machen Assembler-Programmierung. Das heißt also, man muss es vernünftig benehmen. Ich kann also nicht als Unterprogramm einen Stack hinterlassen, wo eine falsche Anzahl von Elementen drauf liegt. Irgendwelchen Müll auf dem Stack zurückzulassen, macht alles kaputt. Weil ich gehe davon aus, dass ich als aufrufendes Programm auf dem Stack genau dieses Rückgabeparameter finde und nichts weiter. Wenn ich den runternehme, habe ich ja genau den Zustand, den ich vorher hatte. Und nichts anderes. Damit das funktioniert, muss ich also den Stack für alles nehmen und ich darf keine globalen Daten verwenden. Wenn ich das alles gemacht habe, dann sind die verschiedenen Aufrufe wirklich unabhängig und stören sich nicht wirklich. Das nennt man dann wieder eintrittsfest. Warum sage ich nicht wirklich? In der Praxis ist eine uneingeschränkte Wiedereintrittsfestigkeit niemals erreichbar. Warum nicht? Wir haben natürlich nur begrenzt viel Speicher. Das heißt also, irgendwann ist mein Stack voll. Spätestens dann, wenn ich den ganzen Arbeitsspeicher gefüllt habe. Und dann bin ich nicht mehr wieder eintrittsfest. Das ist aber ein Problem, was wir im Normalfall ignorieren. Wir gehen davon aus, dass der Stapelspeicher groß genug ist. Der beschränkt ja auch nur die Verschachtelungstiefe. Wir müssen mal überlegen, dass unser Programm vielleicht pro Runde, sagen wir mal 100 Byte auf den Stack schmeißt und wir 64 Megabyte Arbeitsspeicher haben, die wir theoretisch als Stack nehmen könnten, können wir uns überlegen, dass wir damit sehr viele rekursive Aufrufe machen können. Es reicht vielleicht nicht für eine Ackermann-Funktion mit hohen Parametern, aber es reicht für das normale tägliche Leben durchaus. Wenn ich eine ARM-Funktion wieder eintrittsfähig haben möchte, muss ich Folgendes tun. Zum einen muss ich mein Linkregister retten. Und zwar zum Beginn des Unterprogramms auf das Stack retten und am Ende wieder herstellen. Sonst vernichte ich es bei der ersten Verschachtelung. Alle Registerparameter muss ich auch auf das Stack sichern, damit sie mir keiner kaputt machen kann. Und alle benutzten Register muss ich auf das Stack sichern. Gut, dass der Punkt beinhaltet sich hier gegenseitig. Ich muss alle Register deswegen auf den Stack sichern, damit mein Aufrufer wieder seine Situation vorfindet. Beziehungsweise, damit, wenn die Funktion mehrfach aufgerufen wird, damit nicht eine Instanz der anderen Instanz die Register kaputt macht. Das heißt also, bei einem verschachtelten Aufruf einer rekursiven Funktion sieht es also in Praxis so aus, dass jede Instanz erstmal alle Register sichert, irgendwas macht, die nächste Instanz aufruft, wenn die irgendwann zurückkommt, die Register wieder herstellt und selber wieder zurückkommt. Das heißt also, pro Aufruf schachteln wir also immer einen kompletten Registersatz auf den Stack und stapeln das richtig schön voll. Damit kriegen wir es wieder eintrittsfähig. Nächste Frage, wie kombiniere ich C und Assembler? Das wird ja besonders spannend. Ich weiß nicht, ob es hier eine Aufgabe dazu gibt. Im Betriebssystempraktikum gibt es eine, hier wird auch gerade fleißig genickt, hier gibt es auch eine dazu. Die Frage ist ja, wenn ich wichtige Stücke in Assembler schreiben möchte, muss ich den Rest ja nicht in Assembler machen. So, es gibt mehrere Möglichkeiten, was ich machen kann. Die billigste Möglichkeit ist Inline-Assembler. Das sieht so aus. Ich schreibe in das C-Programm einfach rein, irgendwelche Assembler-Instruktionen. In dem Fall ist es ein Maschinen-Status-Befehl, ein Modus-Umschaltbefehl, den ich C nicht machen kann. Den könnte ich also in Assembler hinschreiben. Das, was ich da geschrieben habe, das Beispiel, ist trotzdem extrem schlecht. Es ist deswegen schlecht, weil ich zerstöre das Register 1. Ich kopiere nicht irgendwas nach Register 1. Das C-Stück da drüber und da drunter hat ja der Compiler erzeugt. Ich weiß also nicht genau, was der mit den Registern macht. Ich könnte mir zwar das Kompilat angucken. Das Problem ist aber, der nächste Compiler macht es vielleicht anders. Oder das Programm modifiziert hinter andere Register. Niemand sagt uns ja, welche Register der Compiler nimmt. Das Programmstück ist also nicht nur schlecht, es ist sogar gefährlich. Korrekter wäre es, dass ich dazwischen in der ersten Zeile einfach das Register 1 auf den Stapel packe, mein tolles Inline-Assembler-Stück mache und danach vom Stapel mir das Register 1 wiederhole. Das wäre der sicherere Weg. Nichtsdestotrotz, Inline-Assembler ist im Abstand die schlechteste Methode, es zu machen. Im Betriebssystempraktikum haben wir meine Aufgabe zurückgewiesen, weil eine Studentengruppe allen Ernstes auf die Idee kam, ein komplettes Assembler-Programm von 300 Zeilen auf die Weise zu machen. Das ist nicht die Idee des Inline-Assemblers. Der Inline-Assembler ist dafür da, um mal was Kurzes dazwischen zu werfen, wie es da gerade gemacht ist. Und man muss genau aufpassen, was man tut. Der richtige Weg ist das da. Ich linke verschiedene Teile zusammen. Das heißt, ich trenne den Code. Eigentlich erzeugt unser Compiler nämlich Object-Files. Object-Files sind ausführbarer Code in Brocken sozusagen. Und erst der Linker macht aus verschiedenen Object-Files und den Startcode des Betriebssystems ein ausführbares Programm. Und diese Object-Brocken, also .o-Files normalerweise, die kann ich ja zusammenlinken. Und die kann ich auch mit verschiedenen Programmen erzeugen. Ich kann mit aus einem C-Quelltext ein Object-File machen, ich kann das aus einem Assembler-File machen. Ich kann das auch aus anderen Sprachen machen. Also aus allen kompilierten Sprachen kann ich mir Object-Files erzeugen. So, wie bauen wir die dann zusammen? Die müssen natürlich zusammenspielen über die Einsprungadresse und die Parameterübergabe. Und ich muss mir bewusst sein, welche Datentypen gehen. Ich kann da nicht irgendeinen tollen Struct in C definieren und hoffen, dass der Assembler damit klarkommt. Klar, kann man einen Assembler machen. Da muss man aber wissen, wie das Ding gespeichert ist. Assembler kann quasi nur auf Worten arbeiten. Bei den Worten, muss ich, wenn ich was Komplizierteres mache, muss ich mir überlegen, wie das organisiert ist. Struct ist meistens, oder ein Variablenfeld, ist meistens nur hintereinander in den Speicher gekippt. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Das kommt auf die Sprache an. Und was man genau gemacht hat. Muss man also rauskriegen und das dann per Hand bearbeiten. Möchte man nicht. Gut, wie baue ich es zusammen? Die spannende Frage dabei ist, wenn ich die Object-File zusammenbauen möchte, muss ich wissen, was macht mein Compiler eigentlich? Wie erzeugt der Code? Die teuerste Variante, das rauszukriegen, ist, ich kompiliere irgendwas mit der -S-Option, gucke mir das Assembler-Programm an und versuche es zu verstehen. Das wird schon bei kleinen Programmen schiefgehen. Können Sie gerne ausprobieren, nehmen Sie irgendein Stück C-Code, übersetzen Sie es und gucken sich das Ding an. Die teurere, die billigere Variante ist, ich nehme mir das Handbuch des Compilers und lese mir durch, wie das Ding funktioniert und was die Aufrufkonventionen sind. Was steckt da alles drin? Zum einen die Namensgebung. Das ist meistens ganz einfach gehalten, dass nämlich jeder Name, den ich definiere, für den Linker erhalten bleibt. In C ist ein Name ein Funktionsname. Also wenn ich eine Funktion hinschreibe, ist das der Name der Funktion gleichzeitig der Name für den Linker. Im Assembler habe ich diese Sprungmarken. Die bleiben auch erhalten. Das heißt also, in der C-Funktion kann ich einfach anspringen mit Branch den entsprechenden Namen. Ein bisschen komplizierter ist es schon, dass wir mit Übungen im Detail sehen, ich muss ihm vorher noch klar machen, dass das Ding existiert. Hier gibt es diese Global-Instruktion. Ich muss die Rücksprungadresse wissen. Okay, Branch mit Linkregister. Also Linkregister zurückkopieren. Ich muss wissen, wie die Parameter übergeben werden. Und ich muss wissen, wie das Resultat zurückgegeben wird. Das muss man alles wissen, wie das gebaut wird. Hier wäre zum Beispiel eine Idee, wie man es auf einem Stapel machen könnte. Registersicherung, die lokalen Variablen, die Rücksprungadresse und die ganzen Parameter. Wie können wir Parameter übergeben? Hatten wir ja schon gesagt, der übliche Weg ist, dass wir sie auf den Stack legen. Aufrufenfunktion liest sie und am Ende wird zurückgegeben. So macht es fast jede Architektur mit Ausnahme von ARM. Für uns also nicht wirklich interessant. Bei ARM gibt es den ARM Procedure Call Standard, dem der GNU-C-Compiler, der bei uns in den Poolräumen installiert ist, auch genügt. Da ist die Idee nämlich, die ersten vier Integer-Parameter werden über Register 0 bis 3 aufgerufen. 64-Bit-Werte paarweise und die Rückgabe kommt über Register 0 oder Register 1. Wenn noch mehr Parameter sind, die werden tatsächlich klassisch auf den Stack gepackt. Der Vorteil ist, dass wir das hier rein im Register halten können, im Registersatz. Wir müssen hier keinerlei Speicherzugriffe machen. Deswegen ist das schön schnell. Der ARM-GCC macht Folgendes. Der nimmt, folgt dieser Konvention, packt sie dann aber automatisch auf den Stack, damit er die Wiedereintrittsfähigkeit herstellt. Weil die Variante mit den Registern ist nicht wieder eintrittsfähig. Das können Sie sich leicht angucken. Schreiben Sie ein kleines Trivialprogramm, kompilieren das mit gcc-s und gucken sich das dabei entstehende Assembler-File an. Da sieht man das ziemlich deutlich, wie diese Register am Anfang auf das Deck geschrieben werden. Weil, wie gesagt, die Übergabe über Register ist nicht wieder eintrittsfest. Das kann Ihnen egal sein, dann können Sie es ignorieren. Das müssen Sie mal gut begründen, warum Sie es ignorieren. Oder Sie müssen es retten. Und Sie müssen sich wieder bewusst sein, alles, was ich in meinem Assembler-Code mache, hat Einfluss auf das C-Programm. Idealerweise sorge ich dafür, dass alle Register exakt genauso aussehen, wie sie vorher waren, wenn ich aus meinem Assembler-Stück wieder rauskomme. Mit Ausnahme dessen, was ich wirklich machen wollte. Wenn Sie also Hilfsregister verwenden, um was Tolles auszurechnen, sollten Sie die bitte schon auf den Stack packen vorher und retten. Oder wenn Sie faul sind, retten Sie einfach alles auf den Stack. Alle Register. Und da braucht man sich keine Gedanken machen, wenn man das Programm mal verändert, funktioniert es immer noch. Es ist ja genau ein Befehl, alle Register auf den Stack zu retten. Dafür haben wir diese tollen Load Store Multiple mit abwickelnden Speicher. Mal ein Beispiel. Das stammt aus dem Betriebssystempraktikum des vorletzten Jahres als Vorgabe für die Zusammenwirkung von Assembler und C. Es besteht aus verschiedenen Teilen. Und zwar besteht es aus einem Stück Assembler-Code. Der initialisiert einen Port, wo die Leuchtdioden angeschlossen sind. Als Parameter geht da rein die Basisadresse des PIO-Controllers. Und als Rückgabe haben wir einfach festgelegt, kommt eine 1. Ein ziemlich sinnfreies Programm, aber zum Zeigen ist es okay. Dann gibt es noch eine C-Seite, die ruft genau diese Assembler-Routine auf. Sprich, die übergibt die Basisadresse und testet den Rückgabewert. Das sieht dann so aus. Auf Assembler-Seite heißt die Funktion LED-Init, da oben. Wir retten in der nächsten Zeile, ich glaube, ich zeige das mal hier, den Mauszeiger sieht man, glaube ich. Warte, es gab ja hier was Besseres. Egal, das muss es nicht sein. Also, in der Zeile da oben, STM, sehen wir, dass Register 2 gesichert wird. Danach machen wir einige Initialisierungsoperationen, die jetzt nicht weiter interessant sind, das da nämlich. Und dann schreiben wir den Inhalt von R0 nach da. Der Inhalt von R0 war unser Parameter. Das war nämlich genau die Basisadresse, die uns am Anfang übergeben wurde. Da addieren wir in der nächsten Zeile, in der Add-Zeile, den Offset drauf. Dieser LED-Controller funktioniert so, dass wir eine Basisadresse haben plus ein Offset und da schreibe ich dann rein. Die Basisadresse habe ich bekommen über R0. Dann rechne ich ein bisschen rum und bin schon fertig, schalte die rote Leuchtdiode an. Stelle mein Register 0 wieder her, kopiere 1 nach mein Register 2 wieder her, das war das Einzige, was ich verwendet habe, nämlich genau da, kopiere 1 nach Register 0 und springe zurück. Rücksprung ist ja linke Register nach Programmzähler kopieren. Wichtig ist, der Punkt, auf den es eigentlich ankommt, deswegen habe ich das Programm jetzt noch nicht im Detail erklärt, ist, dass wir Register 0 als Eingabe benutzen und Register 0 auch als Ausgabe benutzen. Auf der C-Seite sieht das trivial aus. LED-Init rufen wir einfach mit dem entsprechenden Register auf und testen, ob es 0, ob es 1 ist, die Rückgabe. Damit haben wir die beiden Stücke schon zusammengetan. Können also aus dem einen Stück das andere aufrufen. Was ich jetzt hier ignoriert habe, ist, wir müssen beide natürlich so übersetzen, dass erst ein Object-File daraus entsteht. In das Assembler-File müssen wir noch reinschreiben, steht es ja auch nicht drin, dass wir hier, dass das da global sein soll, das LED-Init, dass man es nach außen sieht. Und wir müssen unseren Linker dazu überreden, diese beiden Object-Files zusammenzupappen. Das alles, das wird aber in Übungen detailliert betrachtet. Wenn wir das alles geschafft haben, haben wir ein Mischprogramm aus Assembler und C gebaut. Gut, kommen wir zum allerletzten Stück dieser Vorlesung. Da haben wir noch ungefähr 5 Stunden übrig. Zu den Programmausnahmen. Das war jetzt die Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, ich überspringe jetzt hier mal ganz viel. Die Folie kann ich mir auch überspringen, weil zu der Unterbrechung sind wir schon eingegangen. Hier steht lediglich, dass es zwei Arten gibt. Es gibt nämlich Asynchrone und Synchrone. Asynchrone sind welche, die von irgendwie von außen kommen. Jemand drückt auf eine Taste, während eine synchrone Unterbrechung meist eine Ausnahme ist. Sprich, wir haben etwas getan, was dazu geführt hat. Zum Beispiel, wir haben einen Befehl aufgerufen, der direkt ein Software-Interrupt erzeugt. Oder wir haben durch Null geteilt. Oder wir haben einen illegalen Opcode aufgerufen. Das führt dann augenblicklich synchron zu einer entsprechenden Ausnahme. Das tut die Hardware hier in der schon beschriebenen Weise. Das Lustige ist, bei ARM passiert Folgendes. Wenn ein Interrupt kommt, also ein Hardware-Interrupt oder eine Ausnahme, dann wird Register 14 des Exception-Modus auf den Return-Link gesetzt. Wir haben pro Modus, ich glaube, da habe ich noch eine Folie zu, wir haben einige Modi und jeder Modus, die Folie hat, glaube ich, Herr Heiß letztes Mal schon gezeigt, pro Modus haben wir einige private Register. Zum Beispiel Stackpointer und sowas ist pro Modus. Und genauso das Link-Register ist pro Modus. Das heißt also, wir müssen uns nicht um die Rettung der Register kümmern. Der Rücksprung des Exception-Modus wird also auf den Return-Link gesetzt. Dann gibt es das gespeicherte Programm-Status-Register des Exception-Modus, wird auf das aktuelle Programm-Status-Register gesetzt, wo der aktuelle Prozessor-Status drinsteht, sowas wie Condition-Flags, der Modus und einige andere Sachen. Das ist erstmal egal. Am Ende werden Interrupts abgeschaltet, damit kein zweiter kommt, und der Programmzähler wird auf die Exception-Vector-Adresse gesetzt. Das ist der große Knackpunkt, was beim ARM anders ist als bei jeder anderen Maschine, die ich kenne. Normalerweise ist es nämlich so, dass ich eine große Tabelle habe, die nennt sich Interrupt-Vector-Tabelle. Und in der Interrupt-Vector-Tabelle steht für jeden Interrupt, den es theoretisch geben kann, ein sogenannter Vektor drin. Sprich, ein Sprungziel. Also wenn Interrupt 3 auftritt, nehme ich den dritten Wert aus der Interrupt-Vector-Tabelle und springe dorthin und dort steht die Behandlungsroutine. Am Ende springe ich zurück. Das ist der normale Weg. ARM ist nicht normal an der Stelle. Bei ARM heißt das Ding auch Interrupt-Vector-Tabelle. Was da aber drin steht, sind keine Vektoren, sondern ausführbarer Code. Man sieht ja, PC ist gleich Vektor, Exception Vector Address. Und nicht ist gleich Inhalt von Exception Vector Address. Das heißt also, wir müssten unseren kompletten Interrupt-Händler innerhalb von 32 Bits schreiben. Mehr Platz haben wir nämlich nicht. Die Tabelle ist nämlich dicht gepackt. Pro Interrupt gibt es genau ein Wort. Dann müssen wir theoretisch unseren ganzen Interrupt-Händler hinschreiben. Das schafft natürlich niemand. Aus dem Grunde müssen wir ein paar clevere Sachen machen. Die dümmste, die man machen kann, ist das da. Ich schreibe da den Rücksprung rein. Das passt genau. Also LR nach PC mit gesetzten S-Bit. Der Rücksprung mit gesetzten S-Bit führt automatisch dazu, dass der Modus zurückgesetzt wird. Also der gespeicherte Modus auf den aktuellen Modus geschrieben wird. Das heißt, damit habe ich meinen Interrupt quasi abgewiesen. Das wollen wir natürlich nicht. Was wir stattdessen machen, sind relative Sprünge. Relative Sprünge sind also sowas wie Springe zu dem Ziel, was 20 weiter steht. Das ist eine richtige Tabelle. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wollen wir hier nicht weiter beleuchten, weil die hier in der Folie nicht wirklich relevant sind. Für diejenigen, die später Betriebssystempraktikum machen, da werden wir das detailliert auseinandernehmen. Am Ende kann ich dann wirklich einen Rücksprung machen, also ich sorge dafür, dass ich hiermit irgendwie in meine Interrupt-Service-Routine reinspringe und am Ende springe ich zurück, indem ich den Modus zurücksetze und das Register zurückkopiere. Das ist ein Befehl durch das S-Bit. Hier sind nochmal die ganzen Interrupts bzw. Ausnahmen gezeigt, der sogenannte Interrupt-Vektor-Tabelle, die gar keine ist. Die stehen an diesen Adressen im Speicher, ganz vorne und enthalten ausführbaren Code. An der Stelle sieht man auch, wie der Reset beim ARM-Prozessor funktioniert. Der Reset-Vektor steht nicht auf 0000. Sprich, wenn ich einen ARM-Prozessor anschalte, wird der Programmzähler mit 0 initialisiert und er fängt einfach oben an, im Speicher abzuarbeiten. Auf Adresse 0 steht der Reset-Vektor. Und im Reset-Vektor steht ein Kommando drin, was er dann machen soll. Also springe irgendwo hin, da wo hoffentlich das Betriebssystem losgeht. Oder der Bootloader losgeht, oder was auch immer losgeht. Das heißt also, auf die Weise kann ich auch den Start ganz elegant erschlagen. Beim normalen Interrupt schlägt das hier zu, der Interrupt, dann springt er nach 18, also hexadezimal 18, und ab da wird dann bearbeitet. Da muss man dafür sorgen, dass was Vernünftiges dasteht. Die Dinger sind, die habe ich vorhin auch schon kurz übersprungen, priorisiert. Prioritäten 1 bis 6. Undefined Instruction und Software Interrupt haben die gleiche Priorität. Warum ist das wohl so? Software Interrupt ist eine Instruktion. Und die Instruktion kann ja nicht gleichzeitig undefiniert und Software Interrupt sein. Also von daher haben die gleiche Priorität. Damit kann man im Prinzip die Schachtelreihenfolge sich überlegen. Interrupt und Fast Interrupt kann man abschalten. Sollte man auch tun, wenn sie nicht wieder eintrittsfähig sind. Wenn man das nicht macht, muss man sich Gedanken machen, dass man die entsprechend hinbekommen kann. Vielleicht noch kurz zu den Modi, wozu die da sind. Reset, denke ich mal, ist klar. Undefined Instruction ist, wenn sie einen Opcode erzeugt haben, der keiner ist. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn sie die Dinger falsch aligned haben. Software Interrupt ist ein spezieller Befehl, der führt dazu, dass der Prozessor in den Supervisor-Mode springt. Das benutzt man ein Betriebssystem dafür, um privilegierten Code auszuführen. Prefetch Abort und Data Abort ist das gleiche in verschiedenen Kontexten. Prefetch Abort ist, wenn Sie auf eine Speicherzelle zugreifen und von da Code ausführen wollen, die es nicht gibt. Und Data Abort ist das gleiche, wenn Sie einen Datenlesezugriff gemacht haben. Interrupt ist klar und Fast Interrupt ist auch klar. Der Fast Interrupt ist deswegen schnell, weil der hat einen eigenen Registersatz. Der hat seine Register 8 bis 14, hat der komplett alle privat. Damit bin ich natürlich viel schneller, als wenn ich die alle sichern muss vorher. Da kann man sich also im Idealfall das sichere Interrupts sparen. So, damit bin ich tatsächlich vor Ende der Zeit am Ende angekommen. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Beziehungsweise dann kann ich ja noch kurz, Moment, dann haben wir ja noch 5 Minuten, dann zeige ich noch die Folie, die ich jetzt gerade mal ignoriert habe. Beziehungsweise die ich zum Erklären brauche, weil ich sie vorhin nicht gezeigt habe. Aus dem anderen Foliensatz nämlich. Das war zum einen das Prozessor-Statuswort, das hat Professor Heiß wahrscheinlich beim letzten Mal schon wieder erklärt. Das Ding legt also unter anderem fest, in welchem Modus wir gerade sind. Also da hinten die letzten 5 Bit legen den Modus der CPU fest und das gibt es in verschiedenen Ausführungen, nämlich als das Current-Programm-Status-Register und das Saved-Programm-Status-Register. Wenn ich in einen anderen Modus springe als den Standard-Modus, merkt er sich im Saved immer, was der letzte Inhalt war. Sprich, der Rücksprung aus dem Modus geschieht lediglich dadurch, dass das Saved auf das Current zurückkopiert wird. Was mache ich mit dem S-Bit, dem berühmten? Und da oben kann ich auch Interrupt sperren mit dem Bit. Und hier vorne sieht man die Condition Flag. Das war das eine Spannende. Das andere Spannende, was ich zeigen wollte, ist das hier. Hier sehen Sie diese 39 Register, oder 37, von denen vorhin die Rede war. Das hier ist die Programmierersicht links im User-Mode oder im System-Mode. Sehe ich die ganz normalen Register. Da sehen wir auch teilweise die Doppelnamen, den Stackpointer zum Beispiel. Wenn ich jetzt in den Interrupt falle, dann sehe ich das hier. Sprich, ich habe mein privates R13, mein privates R14 und mein privates Safe-Programm-Status-Register. Der Fast-Interrupt-Modus hat sogar noch viel mehr private Register. Das heißt also, im Idealfall kann ich einen Fast-Interrupt schreiben, ohne Register zu retten. Dadurch, dass ich mein eigenes Link-Register habe, kann ich mir auch viel sparen. Gut, das war der Nachpunkt, den ich noch anbringen wollte. Gibt es da Fragen? Gut, ich hoffe, Sie sind alle bei ISIS angemeldet. Ich glaube, die Deadline endete heute. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wünsche ich noch eine schöne Restwoche und man sieht sich vielleicht im Laufe des Semesters nochmal.